Wir haben heute den 23.07.2026. Es ist 17.23 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Und ich habe natürlich wieder für euch Nachrichten zusammengestellt. Wenn ihr aber selber gucken wollt nach Nachrichten, dann könnt ihr das gerne machen bei Meinungsmache.de. Meinungsmache.de ist eure Möglichkeit, die Plattform zu nutzen, um zu sagen, hey, hier, das ist eine zusammengefasste Nachricht, die habe ich noch nicht so gelesen. Und dann könnt ihr hier aufholen, was gerade so los ist. Das wird schön von unserem Team zusammengefasst. Neben exklusiven Artikeln, die sie selber produzieren. Die müsste ich jetzt hier unten ein bisschen weiter gucken. Und hier ist Katharina Reicher auch am Start. Könnt ihr euch gerne informieren oder ihr schaut in die iOS-App rein oder ihr schaut auf YouTube vorbei, wie ihr das möchtet. Da werden diese Sachen ja hochgeladen. So. Gucken wir erstmal ganz kurz ins Bundesverfassungsgericht. Und dann machen wir das erstmal aus. Vielen Dank für die ganzen Subs und Resubs. Dankeschön. Komme ich gleich nochmal zu, wenn ich fertig bin. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass dies sogenannte, ihr kennt es vielleicht noch, damalige Heizungsgesetz der Ampelregierung nicht übereilt beschlossen wurde. Mensch, das Bundesverfassungsgericht ist ja flott. Wir haben 2026 und die haben endlich über das Heizungsgesetz der Ampelregierung entschieden. Nein, das ist ja verrückt. Ach nee, damit verwarfen die Karlsruher Richter Anträge des früheren CDU-Abgeordneten Heilmann und weiterer Kläger im Zusammenhang mit dem Gebäudeenergiegesetz. Das ist der wichtige Punkt. Das heißt, das weitet sich eben auch auf das Gebäudeenergiegesetz aus. Heilmann beklagte, das Gesetzgebungsverfahren habe sein Recht als Abgeordneter eingeschränkt. Er kritisierte unter anderem zu kurze Beratungszeiten nach kurzfristigen Änderungen am Vorschlag der Ampelkoalition. Er hatte die Verabschiedung des Gesetzes im Sommer 2023 mit einem Eilantrag vor dem Verfassungsgericht vorübergehend gestoppt. Und da möchte ich doch ganz ehrlich mal die Frage stellen, wieso konnte der CDU-Abgeordnete Heilmann das Heizungsgesetz stoppen, aber die Grünen, Linken und AfD-Anträge gegen das Gebäudemodernisierungsgesetz haben überhaupt nichts gestoppt? Wie kann das sein, dass ein CDU-Politiker mit einem Eilantrag etwas stoppen kann, was dann, was, 3 Jahre später irgendwann mal verhandelt wird? Crazy. What the fuck? Das Verfassungsgericht beschäftigte sich daraufhin mit der grundsätzlichen Frage, inwiefern solche Gesetzgebungsverfahren nach einem bestimmten Zeitrahmen ablaufen müssen. Es teilte mit, dass Abgeordnetenrechte verletzt würden, wenn ein öffentliches Verfahren von Argument und Gegenargument gar nicht ermöglicht werde. Dies habe der Antragsteller nicht ausreichend dargelegt. Das Gericht urteilte allgemeinen Aussagen zur Geschwindigkeit von Gesetzgebungsverfahren im Bundestag lasse das Grundgesetz nicht zu. Vor etwa 2 Wochen hatten Grüne und Linke jeweils einen Eilantrag in Karlsruhe gestellt, um die abschließenden Beratungen zur Krankenkassenreform im Bundestag hinauszuzögern. Auch sie hatten argumentiert, ihnen bleibe zu wenig Zeit, um umfangreiche Gesetzesänderungen vernünftig nachvollziehen zu können. Ihre Eilanträge wurden, anders als der Eilantrag von Heilmanns, vor 3 Jahren abgelehnt. Und jetzt würde ich gerne mal wissen, warum. Denn das muss man mir mal erklären. Wieso kommt irgend so ein fucking, so ein Keck aus der Union und kann 3 Jahre später ein Verfassungsgerichtsurteil erwarten, aber bis dahin hat er halt einen Eilantrag durchbekommen. Aber wenn Grüne und Linke den ähnlichen oder selben Eilantrag in einem anderen Prozess stellen, mit der ähnlichen Kritik zu einem Zeitumfang, dann wird das halt mal abgelehnt. Und da muss ich einfach mal die Frage stellen, warum das so ist. Warum ist das so? Es irritiert mich, to be honest. Irritiert mich wirklich. Weil wenn das zumindest der Eilantrag der Grünen und der Linken durchgegangen wären und dann das Urteil gekommen wäre, dann wäre das in sich ja schlüssig. Der Eilantrag ist aber nicht durchgekommen und dann hat das Urteil gesagt, dass das grundsätzlich nicht geht. Hä? Das macht ja keinen Sinn. Naja. Ich wollte euch die Informationen trotzdem mitgeben und ich habe da einfach logische Verständnisprobleme. Gucken wir mal, apropos, da wo ich keine Verständnisprobleme habe, ist bei dem nächsten Artikel, der kommt aus der Tagesschau. Der Wohnungsbau in Deutschland kommt nach Einschätzung des IFO-Instituts nur langsam aus der Krise. Nach einer neuen Prognose werden 2026 voraussichtlich nur noch 185.000 Wohnungen fertiggestellt. Das wären rund 22.000 weniger als 2025 und dann noch deutlich weniger als vor wenigen Jahren. Bereits 2025 waren nach Angaben des Statistischen Bundesamts nur rund 207.000 Wohnungen fertig geworden. Der niedrigste Wert seit 2012. Well, bis jetzt. Trotz des anhaltenden Wohnungsmangels zeichnet sich damit zunächst keine Trendwende ab. IFO-Branchenexperte Ludwig Dorfmeister sieht mehrere Gründe für die schwache Entwicklung. Zwar hätten sich die Aussichten für den Wohnungsbau bis Anfang des Jahres etwas verbessert. Zitat: Der Iran-Krieg und die anziehende Bauinflation dürften den Projektentwicklern und Häuslebauern das Leben aber wieder erschweren. Erst ab 2027 rechnen die Experten wieder mit einem leichten Anstieg der Fertigstellung auf 195.000 Wohnungen. Für 2028 erwartet das IFO-Institut rund 210.000 neue Wohnungen. Damit würde das Niveau von 2025 leicht übertroffen, es läge aber weiterhin deutlich unter dem Stand von 2024. Ich finde diese Berechnung immer ganz interessant, weil ich nicht verstehen kann, woran die festmachen, dass es 2027 und 2028 besser um die deutsche Wirtschaft steht als jetzt. Denn tendenziell kann ich nicht sehen, dass die Blockade der Straße von Hormuz und die weitere Meerenge, die da von den Houthi-Rebellen blockiert wird, in irgendeiner Form abgewendet wird. Besonders nicht mit Donald Trump. Aber da sprechen wir später nochmal zu in einem extra Artikel, den ich danach für euch rausgearbeitet habe. Naja. Nach Einschätzung des IFO-Instituts verläuft die Erholung auch deshalb so langsam, weil zwischen Baugenehmigung und Fertigstellung inzwischen deutlich mehr Zeit vergeht. Zitat: Zu den Gründen für die sehr langsame Erholung zählt auch die lange Zeitspanne zwischen Genehmigung und Fertigstellung, die sich seit Beginn des Jahrzehnts um etwa ein halbes Jahr auf 27 Monate vergrößert hat. How the fuck? Experten gehen davon aus, dass in Deutschland rund 1,4 Millionen Wohnungen fehlen. Besonders angespannt ist die Lage in vielen Großstädten. Die Bundesregierung will den Wohnungsbau unter anderem mit dem sogenannten Bauturbo beschleunigen. Kommunen sollen dadurch schneller nachverdichten sowie Gebäude einfacher aufstocken, erweitern oder umnutzen können. Zudem sind zusätzliche Mittel für den sozialen Wohnungsbau vorgesehen. Baustandards sollen vereinfacht werden. Für Europa insgesamt erwarten die Bauexperten dagegen eine moderate Erholung. Nach der Prognose der Forschergruppen Euroconstructs steigt die Zahl der fertiggestellten Wohnungen bis 2028 auf 1,57 Millionen Einheiten. Zitat: In Ländern wie Spanien, Frankreich, Großbritannien dürften in den kommenden Jahren deutlich mehr Wohnungen fertig werden, während es für Deutschland und Italien ebenfalls leicht nach oben geht, sagte Dorfmeister. Auch die europäische Bauwirtschaft insgesamt dürfte laut Euroconstruct zwischen 2026 und 2028 jährlich um rund 2% wachsen. Vor allem der Wohnungsbau soll nach mehreren Jahren des Rückgangs wieder zum Wachstum beitragen. Mal sehen. Das liegt aber auch so ein bisschen an der Tatsache, dass tatsächlich die bürokratische Antragsgestaltung hier ein absoluter Albtraum ist. Was im Rahmen des Wohnungsbaus einheitlich ist, ist die Meldung, dass die Antragstellung, die Genehmigungsverfahren und der gesamte Ablauf ein Albtraum ist. Und durch die, Föderalisierung von einzelnen Zuständigkeiten ist es halt auch noch so, dass ein Antrag bei mehreren Bereichen notwendig ist. Also es ist echt nicht so geil, wo zu bauen. Das ist einfach nicht geil. Das kann man schon ein bisschen vereinfachen. Und damit meine ich nicht vereinfachen, indem man Sicherheitsstandards nach unten schraubt, sondern vereinfachen, indem man sich mal fragt, okay, bauen wird immer teurer, muss man da irgendwie ein bisschen was lockern? Was ist ein Fragezeichen Denkmalschutz? Fragezeichen? Ist das irgendwie noch so? Dann sollte man sich natürlich auch mit Enteignungen auseinandersetzen. Man sollte sich die Frage nach Leerstand stellen. Warum gibt es Leerstand? Wo ist der Leerstand besonders konzentriert? Wer ist dafür verantwortlich? Kann man den da irgendwie rauslösen, damit man diese Wohnung oder diese Gewerbebereiche umfunktioniert? Das sind alles Dinge, die gleichzeitig passieren müssen. Ja, das muss alles gleichzeitig passieren. Das kommt aus der Tagesschau. Das sind zwei Artikel, habe ich auch nochmal aus der Tagesschau. Jetzt mal gute Nachrichten. In der Europäischen Union sind einer Studie zufolge mehr Zuwanderer berufstätig als jemals zuvor. Wie aus einer Untersuchung der Rockwool Foundation Berlin hervorgeht, lag die Beschäftigungsquote von Migranten im vergangenen Jahr bei über 68%. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Erhebung und setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Jahre fort. Besonders deutlich stieg die Beschäftigungsquote bei Menschen aus Nicht-EU-Staaten. Sie erhöht sich seit 2017 von 59 auf 66%. Bei Zuwanderern aus anderen EU-Mitgliedstaaten stieg sie im selben Zeitraum sogar von 71 auf 75%. Auch unter der einheimischen Bevölkerung nahm die Beschäftigungsquote zu. von 67% auf 72%. Die Rockwell Foundation Berlin ist ein privates Wirtschaftswissenschaftsinstitut. Sie untersucht unter anderem die Auswirkungen von Migration, Bildung und Arbeitsmarktpolitik in Europa. Ja? Innerhalb Europas gibt es allerdings deutliche Unterschiede. Besonders hoch ist die Beschäftigungsquote von Menschen aus Nicht-EU-Staaten in Malta, Tschechien und Irland. Am niedrigsten fällt sie in Belgien und in Finnland aus. Für Deutschland weist die Studie eine Beschäftigungsquote von stabilen 66% für Zuwanderer aus, Nicht-EU-Staaten. Zum Vergleich, bei Einheimischen liegt sie bei 80%, bei Menschen aus anderen EU-Ländern bei 79%. Der Anteil der Zuwanderer in Beschäftigung steigt seit vielen Jahren und die Zahlen liegen nahe an denen der einheimischen Bevölkerung, sagt der Mailänder Wirtschaftsprofessor Tommaso Frattini, der stellvertretende Direktor des Center of Research and Analysis of Migration bei der Rockwool Foundation ist. Die Forscher sehen trotz der positiven Entwicklung weiteres ungenutztes Arbeitsmarktpotenzial. Vor allem Frauen aus Nicht-EU-Staaten seien deutlich seltener erwerbstätig als einheimische Frauen oder Zuwanderinnen aus anderen EU-Ländern. Zudem fänden hochqualifizierte Migrantinnen und Migranten aus Drittstaaten häufig keine Beschäftigung, die ihrer Ausbildung entspricht. Das hat wahrscheinlich eher was mit der Anerkennung zu tun. Das ist ja auch in Deutschland ein großes Problem. Ingenieure und Akademiker aus dem nicht-europäischen Ausland haben große Probleme, ihre Ausbildungs- und Abschlüsse in Deutschland anzuerkennen. Die kriegen dann deutlich schlechtere Qualifikationen, weil es wohl immer noch dieses europäische, deutsche Privileg gibt, wenn du in Deutschland nicht gelernt hast, dann ist dein Abschluss für uns nichts wert. Was halt eine absolute, naja, können wir mal sagen, rückständige Perspektive auf ausländisches Ausbildungssystem ist. Ja, das ist halt einfach so eine, das ist halt einfach so ein alteingesessenes Privileg, bei dem man glaubt, dass man besser als andere ist. Aber was das angeht, kann sich Deutschland halt ficken gehen, weil Deutschland halt vor dem Abgrund steht, was das angeht. Ja? Entweder Deutschland schafft es, im Rahmen der Integration oder zumindest der Anerkennung von ausländischen Abschlüssen da deutlich umzudenken, oder ihre arrogante Position wird sie halt weiter nur in den Negativpool reinsägen. Das war schon immer so. Diese Arroganz konnte sich Deutschland eine ganz lange Zeit leisten. Aber jetzt ist sie halt überflüssig. Wenn man diese Arroganz jetzt immer noch an den Tag legt, wenn man diese Überheblichkeit jetzt noch an den Tag legt, ja, dann mein Gott. Ne? Ne? Mein Gott, dann ist das halt so. Dann, wer braucht schon Fachkräfte aus dem Ausland? Das wird schon, Deutschland wird das schon mit den ganzen Fachkräften aus der AfD, wird Deutschland das schon sicherstellen. Ne? Das werden die Leute da schon sicherstellen können. Zitat: Europa hat bemerkenswerte Fortschritte bei der Integration von Zuwanderern in den Arbeitsmarkt erzielt, sagt Christian Dustmann, Direktor der Rockwool Foundation Berlin. Zitat: Die Herausforderung besteht heute nicht mehr darin, Zuwanderer einfach nur in Arbeit zu bringen. Vielmehr müsse sichergestellt werden, dass ihre Qualifikationen voll ausgeschöpft werden. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Eine bessere Anerkennung ausländischer Qualifikationen, der Abbau unnötiger Zertifizierungshürden und eine höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen aus Nicht-EU-Ländern könnten dazu beitragen, den Arbeitskräftemangel zu lindern. Ja. Ich arbeite nicht in der Foundation, aber ich stimme zu. Ja. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit hat Zuwanderung den deutschen Arbeitsmarkt in den vergangenen Jahren maßgeblich gestützt. Zwischen 2014 und 2025 sei das Beschäftigungswachstum überwiegend von ausländischen Beschäftigten getragen worden. Surprise Pikachu Face. Was bedeutet das? Rund 43%. Bisschen weniger als die Hälfte des Beschäftigungsausbaus komplett in seiner Gesamtheit entfielen demnach auf Menschen aus Drittstaaten. Etwa ein Drittel davon sogar auf Geflüchtete aus den wichtigsten Asylherkunftsländern. Ha! Die Bundesagentur verweist zugleich auf die demografische Entwicklung. Weil in den kommenden Jahren viele Menschen aus den geburtenstarken Jahrgängen in Rente gehen, werde das Erwerbspotenzial in Deutschland trotz weiterer Zuwanderung voraussichtlich erstmals zurückgehen. Die Integration von Zugewanderten in den Arbeitsmarkt bleibt deshalb ein wichtiger Baustein zur Sicherung des Arbeitskräfteangebots. So, und hier muss man ganz ehrlich sagen, da ist das, also ich weiß nicht, ob das noch möglich ist. Also ich weiß wirklich nicht, ob das auf Bundesebene überhaupt noch möglich ist. Wir haben einen Innenminister, der im Zusammenhang mit Asyl und Integration eher Rückschritte einleitet und Blockaden. Wir haben eine Bundespartei der Union und eine sehr starke rechtsextreme Kraft, die zusammen eher für Abschiebungen sind und zurückdrängen als für Integration. Es gibt eigentlich keine wirklichen Integrationsbestrebungen mehr. Also alles wird zurückgefahren. Das bedeutet, in 4 Jahren, ab 2030, vielleicht auch 2035, ist das eigentlich gegessen. Für Teile Deutschlands wird das auch schon früher kommen, wie beispielsweise Sachsen-Anhalt oder je nachdem, wie es in Mecklenburg-Vorpommern läuft. In Berlin mache ich mir keine großen Sorgen tatsächlich. Aber Sachsen-Anhalt auf jeden Fall, da wird man sehen, wie das für Gesamtdeutschland sein wird. Wenn Rechtsextreme regieren und wie die, also das wird man dann einfach sehen können. Man wird einfach sehen, ey, gucken wir nach Sachsen-Anhalt. Wie läuft es denn? Wie geht's denn Sachsen-Anhalt, wenn die regieren? Und naja, also werden wir sehen. Ich sage, es wird nicht so gut sein, aber ich glaube, es ist an sich nicht besonders gut. Ne? Da wird man ja einfach erkennen können, ne? Ob diese ganzen ausländischen Fachkräfte zurückkommen, von denen da schwadroniert wird. Ne? Bestimmt, die kommen bestimmt alle zurück. Alle aus Ungarn. Die kommen alle aus Ungarn zurück. Klar, safe. Das kommt aus der Tagesschau. Und jetzt gucken wir nochmal zu Google. Google. Wegen unfairer Geschäftspraktiken verhängt die EU eine Millionenstrafe gegen Google, die insgesamt 890 Millionen Euro Strafe werden fällig, weil Google in mehreren Fällen gegen die europäischen Digitalregeln verstößt. Zunächst, dafür werden 460 Millionen Euro Strafe fällig, sei Google als marktbeherrschende Online-Plattform verpflichtet, die eigenen Dienste nicht gegenüber Diensten von Drittanbietern zu bevorzugen. Genau das tut Google aber nach Analysen der EU-Kommission andauernd. Beispiel: Bei der Suche nach einem WM-Spiel wurden häufig zuerst eine durch Google lizenzierte Infobox zu allem rund um das Spiel angezeigt, bevor andere unabhängige Webseiten rund um das Sportereignis angeführt werden. Ein Verstoß gegen die europäischen Digitalregeln, denn nach dem Digital Markets Act, kurz DMA, müssen transparente, faire und diskriminierungsfreie Kriterien für das Ranking in den Suchergebnissen angewendet werden. Google aber stellt seine eigenen lizenzierten Inhalte in Bereichen wie Sport, Übersetzung, Software und Dienstleistungen zu Hotel, Restaurant, Flug- und Bahnverbindungssuche in den Ergebnissen prominenter dar als andere. Das geschieht etwa durch verbesserte Darstellungen, Filter oder die Platzierung ganz oben auf der Suchergebnisseite. Beschlossen wurde beispielsweise, dass sich Dienste wie und iMessage dafür öffnen müssen, auch Nachrichten von anderen Anwendungen zu empfangen. Die sogenannten Interoperabilität. Ferner müssen geschäftliche Nutzer Zugriff auf ihre Daten auf der Plattform des Gatekeepers haben. Künftig wird es den großen Konzernen auch nicht mehr möglich sein, ihre eigenen Dienste oder Produkte besser zu bewerten als die der Konkurrenten. Außerdem können Nutzer nicht mehr daran gehindert werden, vorinstallierte Software oder Apps problemlos zu deinstallieren oder Anwendungen und App-Stores Dritter zu nutzen. Schließlich dürfen Gatekeeper personenbezogene Daten von Nutzern nicht mehr für gezielte Werbung nutzen. Es sei denn, sie stimmen zu. Bei Verstößen gegen den DMA drohen als Sanktion Bußgelder von bis zu 10% des Jahresumsatzes. Aua. Beim DSA können es bis zu 6% fällig werden, wenn die Vorschriften nicht eingehalten werden. Kritikpunkt 2 der EU-Kommission ist Googles Gebaren im hauseigenen App-Store, dem Google Play Store. Hier würden europäische Verbraucherinnen und Verbraucher im Dunkeln gehalten, dass sie etwa Features für beliebte Online-Games über externe Plattformen deutlich günstiger beziehen können als im Google Play Store selbst. Dafür wurden 430 Millionen Euro Strafe verhängt. Laut den europäischen Digitalgesetzen muss es Entwicklern, die ihre Apps über den Google Play Store vertreiben, möglich sein, Kunden kostenlos über alternative, oft günstigere Angebote zu informieren. Außerdem müssen sie zu diesem Angeboten weiterleiten können, um dort Käufe zu tätigen, beispielsweise auf Websites oder in alternativen App-Stores. Fun Fact, auch auf Twitch, also auf der Livestreaming-Plattform Twitch, sind Abonnieren und Spenden über Twitch Native in der App teurer, als wenn man das beispielsweise über den Browser macht. Ja? Also auch da ist das so. Der EU-Kommission zufolge hindert Google App-Entwickler aber daran, frei über Angebote zu kommunizieren und diese zu bewerben, sowie Verträge mit Nutzern über Vertriebskanäle ihrer Wahl abzuschließen. Aber Google veranschlage für dieses Vorgehen eine Gebühr, die weit über das hinausgehe, was der DMA erlaube, so die Kommission. Kent Walker, Präsident für Global Angelegenheiten und Chief Legal Officer bei Google und Alphabet, kritisiert die Brüsseler Entscheidung. Zitat: Diese Umsetzung des DMA macht zum wiederholten Mal täglich genutzte Dienste kaputt. Um die Vorgaben zu erfüllen, müssen wir Echtzeit-Suchfunktionen entfernen, die Europäer schätzen, wie sofortige Preisangebote und direkte Verfügbarkeit von Hotels, Flügen und Restaurants. Bruder, Google, doppelte Strafe, Bruder. Der soll nicht rumheulen. Einfach wegen des Rumheulens nochmal doppelte Strafe, Digga. Ähnliche Nachbesserungen werden im Google Play Store fällig. Zum Unverständnis des Konzerns. Das bedeutet, Zitat, wir müssen Sicherheitsfunktionen bei Google Play abbauen. Das ist kein fairer Wettbewerb. Regulierung sollte Produkte verbessern und sie nicht schlechter machen. Ich finde es total witzig, dass Google von fairen Wettbewerb spricht. Bruder, mach's dreimal so viel. 3 Milliarden jetzt. Gib ihm 3 Milliarden jetzt. Was ist das? Was ist denn das für eine Heulerei? Meine Güte. Laut EU-Kommission aber, die Transparenz und Wahlfreiheit der Verbraucher priorisiert, muss Google die Bevorzugung der eigenen Dienste innerhalb von 60 Tagen abbauen. Andernfalls drohen regelmäßige Strafzahlungen in Höhe von bis zu 5% des weltweiten Gesamtumsatzes. Oh, das klingt schmackhaft. 5% des weltweiten Gesamtumsatzes. Oh, Maschallah. Maschallah. Das schmeckt. Das schmeckt. Der letzte Artikel, den ich habe, bevor wir mit den einzelnen Fokusartikeln anfangen, ist vom Spiegel. Und da habe ich was gelesen, was ich mir dachte, das ist ja merkwürdig. Ich habe es auch nirgendwo anders gelesen. Ich habe es nur beim Spiegel gelesen. Der Modelagent Daniel Siad, der enge Verbindung zum US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein unterhielt, ist am Montagabend in der Nähe von Paris tot aufgefunden worden. Die stellvertretende Staatsanwältin von Nanterre bestätigte am Mittwoch, dass Siads Leiche gegen 21 Uhr in der Küche seines Pavillons in Colombes, einem nordwestlichen Vorort von Paris, entdeckt worden sei. Eine Untersuchung zur Ermittlung der Todesursache sei eingeleitet worden. Die Staatsanwaltschaft kündigte zudem eine Autopsie der Leiche an. Gegen den 69-jährigen Schweden mit algerischen Wurzeln wurde in Paris wegen mutmaßlichen Menschenhandels und Vergewaltigung ermittelt. Siad bezeichnete sich als Model-Scout. Er soll weltweit Frauen angesprochen und zahlreiche von ihnen an Epstein vermittelt haben. Die stellvertretende Staatsanwältin bestätigt einen Bericht der Zeitung Le Parisien, wonach eine 28-jährige Mitbewohnerin Siads Leiche noch am Montagabend gefunden habe. Noch sei nicht mehr über die Frau bekannt und man wisse nicht, in welcher Beziehung sie zu ihm gestanden hat. In den Dokumenten, die das US-Justizministerium ab Dezember 2025 freigab, taucht Daniel Siads Name 2000 Mal auf. Spätestens ab 2009 stand er demnach im Austausch mit dem Investor. Siad schlug Epstein Frauen vor, schickte ihm ihre Fotos und Maße. Er pries sie unter anderem als wunderbare Schönheit oder als sehr höflich. In einer Mail bezeichnete Siad sich als Fischer, der für Epstein Frauen fange in Frankreich, Skandinavien oder in Osteuropa. Siad beteuerte, er habe nicht gewusst, dass Epstein Frauen missbrauchen würde. Er bestritt alle Vorwürfe. Siad war im Rahmen der Ermittlungen noch nicht von der Polizei befragt worden. Er sagte in Interviews jedoch, er wolle angehört werden und seine Version der Ereignisse schildern. Ha. Und der ist jetzt tot, ja? Komisch. Das ist ja schon komisch. Zuletzt hatte der Spiegel und das ZDF über Siad berichtet, weil er offenbar versucht hatte, eine Deutsche an Epstein zu vermitteln. 2014 hat er laut Fotos von Michelle an Epstein geschickt. Die damals 22-Jährige, deren Nachname der Spiegel auf Wunsch ihrer Familie nicht nennt, verschwand im September 2015 spurlos. Bis heute ist unklar, was mit Michelle passiert ist. Siad und seine Anwältin reagierten auf Anfragen nicht. Es gibt keinen Hinweis, dass er mit dem Verschwinden von Michelle in Verbindung stand oder etwas darüber wusste. Nichts, keine Ahnung. Hier steht jetzt noch eine Erklärung, wer Jeffrey Epstein war, aber wir wissen ja schon, wer Jeffrey Epstein war und ist. Tja, das ist ja merkwürdig. Deutscher Vermisstenfall, Ermittlungen, er weiß natürlich nichts. Und jetzt, tot. Ganz normal. Die französischen Ermittlungen werden sicherlich ergeben, dass der ganz eine natürliche Todesursache. Zu wenig Schlaf. Zu wenig Schlaf. Gestolpert. Großer C. Hat sich gestoßen. Ungünstig im Treppenhaus gelandet. Fenster stand offen. Was man halt so kennt, ja? Mon Dieu. Ja. Verhoben. All das, sicherlich möglich. Das ist der letzte Artikel, den ich im regulären Nachrichtensegment für euch habe. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Wenn ihr selber noch was nachlesen wollt, dann schaut gerne bei meinungsmache.de vorbei und macht euch einen Überblick. Ich möchte euch erstmal danken für die Aufmerksamkeit und das, die Zeit, die ihr aufgewendet habt, um diesen kleinen Nachrichtenüberblick zu lauschen. Das ist alles, was ich zu dieser komprimierten Analyse habe. Wir gucken gleich noch ein paar exklusivere, ein bisschen umfangreiche Artikel rein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das waren die Nachrichten.